herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, dem Sales Podcast. Eine neue Folge heute mit einem spannenden Menschen, der eine spannende Karriere gemacht hat. Vom Polizisten angefangen, na gut, was daraus wurde, werden wir im Laufe des Podcasts noch erfahren. Herzlich willkommen heute im Interview, Aaron Brück. Schön, dass du da bist.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Wir sitzen hier unterwegs an einer Raststätte, glaube ich, irgendwie in meinem Camper.
Und ja, total spannend, ja.
So zusammengequetscht hier und wollen uns ein bisschen unterhalten über vielleicht deine Lieblingsthemen, mal schauen. Sales Podcast, das heißt, du hast irgendetwas mit Sales zu tun, aber angefangen hat, sage ich mal, dein beruflicher Werdegang mit Polizist. Das ist ja so ein Kindheitstraum eigentlich, oder? Polizist?
Ja, meiner war es gar nicht, sondern es hat sich einfach so ergeben, weil ich dann nach der Schule festgestellt habe, jetzt muss ich mal irgendwas machen. Habe mich dann einmal in meinem Leben beworben, das war diese Bewerbung, wurde dann auch angenommen und siehe da, dann wurde gesagt, Eignung, Leistung und Befähigung, da wartet die große Karriere. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das. Es war aber Erknicken, Lochen, Abheften, im Opel Zafira fahren und ständig Brände löschen, wobei ja der Beruf und das Berufsbild des Polizisten ja sehr ehrenvoll und sehr wichtig ist und auch viel mit dem Verkaufen zu tun hat. Also jemand, der ja als guter, ich war ein Kontroll- und Streifenbeamter, also wirklich klassisch im Funkwagen, da wirst du ja eher gerufen, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist oder droht zu fallen, zumindest nicht um Danke, das Worte dir abzuholen. Und die wirklich Guten, von denen ich auch selber gelernt habe, wo ich jetzt auch überzeugt bin, dass ich da viel in meine verkäuferische Laufbahn mit überführen konnte, waren ja die, die über kommunikative Wege es vermocht haben, Sachen zu schlichten, Sachen in eine Bahn zu lenken, die für die Beteiligten dann nachher gut waren. Und das waren ja nicht die, die dann nachher draufgehauen haben. Das waren dann meistens eher so die, die Sachen eher zum Eskalieren gebracht haben.
Aber wie ist es denn so? Also man macht eine Ausbildung, glaube ich, 3 Jahre oder wie lange dauert das?
Ja, kommt ein bisschen drauf an, welche Laufbahn man einschlägt, aber in der Regel ja 3 Jahre, mal mit, mal ohne, anschließend Laufbahnlehrgang, aber so 3, 3,5 Jahre.
Und wie fühlt sich das dann an, wenn man so in voller Montur dann so mit Uniform und Pistole und ausgerüstet dann so unterwegs ist im Streifenwagen, wie fühlt man sich da?
Oh, das ist eine spannende Frage, die finde ich gut, die Frage, weil das einer der Gründe war, warum ich auch nicht mehr bei der Polizei arbeite. Und ich will dir erklären, warum. Es gab so Leute, das waren totalen Schrankenwärter, denen hast du eine Uniform gegeben und da wurden ja auf einmal 3 Meter groß und 3 Meter breit, waren aber eigentlich ganz, ganz sparsame Lichter. Ne? Sowohl von dem, was sie so von sich gegeben haben, als auch wenn sie die Uniform aus hatten. Und das fand ich immer total befremdlich. Aber jetzt zu mir, ich fand's als spannend zu beobachten, dass in Deutschland viele immer noch sehr, sehr obrigkeitshörig sind. Mhm. Also so die Uniform, die macht schon was mit anderen, die macht auch was mit einem selber. Aber es war jetzt für mich nie Projektionsfläche von irgendwie meinem Sein oder meinem Tun, sondern ich fand es eher ein bisschen als befreiend, wenn ich das nicht machen musste, weil am Ende des Tages bist du halt für die einen, der jetzt etwas lösen muss, nämlich sein Problem, was er selbst meistens verursacht hat oder sie. Und für die anderen bin ich dann irgendwie der Prellbock der Gesellschaft, die sagen, ja, ihr schützt die Falschen, ihr greift die Falschen an und das ist immer ein ganz schönes Spannungsfeld. Also du hast als normaler Streifenpolizist ja gar keine richtige Lobby. Ne? Also
okay.
Ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ich habe mit ein paar noch Kontakt, die das auch machen. Und viele sagen, ja gut, ich bin jetzt so lange dabei, ich mache das jetzt auch weiter. Aber ich bin froh, dass ich den Absprung genommen habe, weil ich glaube, ein bisschen später, ich war ja schon verbeamtet, und wenn ich dann später verbeamtet wäre auf Lebenszeit, weiß ich nicht, ob ich den vermeintlichen Absprung geschafft hätte. Ich bin froh und glücklich mit dem, was ich heute mache.
Ja, cool. Du hast schon angesprochen, also so diese, es war für dich eine Art Vorbereitung für das, was du heute machst. Das ist auch interessant, dass du das so siehst. Also das beobachtet man übrigens bei vielen Unternehmern, die vielleicht am Anfang noch gar nicht so genau wussten, wo geht denn die Reise eigentlich hin? Was werde ich denn in 10 Jahren irgendwann machen? Aber trotzdem das irgendwann als Teil ihrer Geschichte irgendwie sehen und auch als Teil ihres Lernprozesses und dann auch gar nicht böse darum sind, wenn sie sagen, so ich habe mal was ganz anderes gemacht, weil Polizist und das, was du heute machst, das liegt ja so weit auseinander, aber trotzdem sagst du, okay, da gibt es bestimmte Dinge, die ich dort gelernt habe, die mir heute irgendwie helfen. Was lernt man denn so als Polizist so fürs Berufsleben?
wirklich eine ganze Menge. Also die Fähigkeit eines guten Polizisten besteht ja darin, Situationen zu erkennen und zu entschärfen, bevor sie eskalieren, und das mit den Mitteln der Rhetorik.
Mhm.
Und das ist ja im Verkaufen, da gibt es ja eine hohe Deckungsgleichheit. Das heißt, ich möchte jemanden von mir und meiner Idee, meinem Produkt, meiner Dienstleistung überzeugen. Und wie schaffe ich das am besten? Indem ich jemanden abhole, da wo er ist, überzeuge durch die Macht des Arguments und nicht durch reine Stärke oder durch das Ausnutzen eines Stärkeverhältnisses oder eines Machtgefälles. Sondern ich bin ja dann besonders wirkungsvoll, wenn jemand gerne und freiwillig meinen Ideen folgt.
Wow.
Und das ist ja als Polizist dann auch keine schlechte Sache. Wenn jemand irgendwie dann da steht und sich aufbaut und sagt dazu, wir können das jetzt freiwillig machen oder kriegst gleich auf die Fresse, ja, dann ist das ja nicht unbedingt freiwillig, so, sondern dann sind die Gemeinsamkeiten relativ schnell aufgebraucht. Und ich will aber aus einem anderen Aspekt erklären, warum mir das jetzt geholfen hat in meiner Laufbahn als Verkäufer. Und dann kann ich auch kurz nochmal sagen, wo ich heute stehe, ja, was sozusagen dann die Karriere dann noch weiter mit mir vorhatte und was ich heute mache. Und zwar, mein großes Glück heute in der Rückschau betrachtet war, dass ich total unbefleckt aus diesem Beamtenverhältnis raus von der Polizei in einen Verkäuferberuf gegangen bin. Nämlich, ich habe aufgehört, da gibt es ja auch keinen Prozess, der irgendwie dich lange darauf vorbereitet, sondern du bist dann raus und machst halt was anderes, ne? Und jetzt wirst du halt gefragt in der freien Wirtschaft, was kannst du? Ja, laufen, schießen, Gesetzestexte lesen. Das ist jetzt erstmal nicht so gefragt. Und wir reden ja über eine Zeit, 15, 16 Jahre jetzt her. Reicht das überhaupt? Ja, 15, 16 Jahre jetzt her. Da war das Thema Jobs noch ein bisschen anders als heute. Und da habe ich einen Bekannten gehabt, der sagte, komm zu mir, wir verkaufen Arbeitsschutzmittel, also Handschuhe, Helme.
Mhm, so. Ah, spannend.
Und dann sagte er, ja, setz dich mal dahin ans Telefon, wir rufen Handwerker an und wir verkaufen diesen Handwerkern eben diese Produkte. Mhm. Aber wir machen vorher natürlich Werbung, weil die wollen erstmal wissen, was wir hier so machen und zu welchen Preisen wir was verkaufen. Und wir schicken den Fax. Ein Fax. Ich sage ein Fax, was ist denn ein Fax? Ja. Also ich wusste zwar, was das ist, aber ich dachte, dieses antiquare Medium wird nicht mehr genutzt. Und dann habe ich tatsächlich im gelben Seiten ein Buch aufgeschlagen, nichts CRM, ne? Also ganz normal gelbe Seiten aufgeschlagen und habe dann bei den Handwerkern, Dachdeckern angerufen und denen also Faxgenehmigungen abgerungen, quasi ein Lead generiert,
okay,
weil das brauchst du wiederum, das Fax zu schicken. Und dann hat sich das dann irgendwo so eingestellt, dass ich aus einer gewissen Leichtigkeit oder Naivität dann einfach auch verkauft habe und teilweise mehr als die Leute, die dafür waren, nachher diese Leads anzurufen. Und das ist im Rückblick betrachtet mein großes Glück, dass ich so total unbefleckt da reingegangen bin. Mhm. Ich habe keine Verkaufsschulung oder Rhetorikschulung oder sonst irgendwelche Riesenseminare, Chaka-Chaka, ich tanze auf den Tisch, Seminare gemacht, sondern ich habe einfach festgestellt, durch eigenes Wirken ist was passiert und konnte mich dann einfach da an dem, was funktioniert hat, verbessern und habe das mehr gemacht, und was nicht funktioniert hat, das habe ich einfach gelassen. Mhm. Und dann konnte ich darauf auf einer guten und, ich möchte mal sagen, gesunden Basis eben aufbauen. Und das habe ich mitgenommen aus dieser Zeit der Polizei, dass die Fähigkeit des gesprochenen Wortes viel machtvoller ist als irgendwie das Zeigen der Folterinstrumente in Form von du musst bei mir kaufen sonst, oder kauf bei mir, weil ich mache den Preis runter, oder du musst das machen, sonst scheppert's.
Ja. Okay, interessant, aber es ist ja trotzdem ein großer Shift, also von der Polizei in diese wirklich ganz andere Branche, wenn man so sagen darf, ja, den Vertrieb. Also wie kommst du dazu, gerade in den Vertrieb? Also was hat dich da irgendwas angezogen, oder warum gerade Vertrieb?
Es war auch hier ehrlicherweise wieder so ein bisschen der Zufall. Ich wollte was anderes machen, weil mir klar war, ich werde in dem Bereich als Beamter nicht glücklich, weil ich das als regelmäßiges Einschneiden in meinem Freiheitsverständnis empfunden habe, Dinge zu tun, die ich selbst anders bewerte.
Mhm.
Und Sachen durchzusetzen, Menschen zu schützen. Ich nehme mir mal ein Beispiel. Ich bin absolut kein Fußballfan. Also ich habe ja null Ahnung. Also weniger als null.
Ich sage auch immer, ich bin Fan aller Fußballmannschaften. Ich bin Fan aller Bundesligamannschaften.
Genau, und also ist ja beide wie die Schweiz. Ja, also weil wir keine Ahnung haben, sind wir auch irgendwie total willfährig. So, aber dann bist du dann beim vierten, fünften Liga und da gibt es dann Leute, die sich irgendwie in der dritten Halbzeit da die Köpfe einschlagen, die du dann voreinander stützen musst. Wo du sagst, ja, wofür denn eigentlich?
Mhm.
Also, weiß nicht, ob das mein Lebenswerk ist. wichtig, dass es das gibt und wichtig ist, dass das Leute machen, aber meine Perspektive war es nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, okay, was gibt's denn sonst noch? Und der Kontakt mit Menschen, klar, das hat mir immer Spaß gemacht, aber es war dann einfach ein Zufall, hat mich sofort gecasht. Aus der heutigen Sicht muss ich sagen, das war einfach naives Glück, dass ich diesen Bekannten hatte, der mich da ans Telefon gesetzt hat und gesagt, hier, mach mal, ruf mal die Leute an. Und daraus hat sich einfach was entwickelt, so wie es dann heute ist. Ne?
Also das ist total spannend, weil das geht vielen, glaube ich, so. Also das habe ich mit vielen Leuten schon gesprochen. Mir persönlich ging es ja ähnlich, sage ich mal, dass ich auch wie die Jungfrau zum Kind da gekommen bin und gedacht habe, so, okay, kannst nicht viel, aber probierst du halt mal aus. Und dann hast du aber Lunte gerochen, hast gedacht, ja. So, wow, da kannst du ja wirklich etwas bewirken mit den Fähigkeiten, die du schon hattest eigentlich, ne? Rhetorische Fähigkeiten, Menschen überzeugen, Menschen verstehen, kommunikative Fähigkeiten, die du dort hattest. Und war das dann wahrscheinlich auch relativ schnell erfolgreich, oder?
Ja. Also es war dann so, dass dann Aufträge reinkamen und es war ja in einem ganz anderen Maße, als dass ich das vorher kannte. Du bist als Beamter, hast du deine Laufbahn, deine Vergütung, bist dann A7, A8, A9 und das kriegst du dann halt. Und deine Schritte, die du ja machst, die sind ja in homöopathischen Dosen. Ne? Mhm. Also und da geht's nach Alter, nach Bewertungskriterien, die ja jetzt nicht unbedingt immer auf Leistung beruhen. Und dann kamen auf einmal Aufträge rein, wo ich dachte, hä? Ja, das hätte ich ja sonst in einem halben Monat nicht verdient.
Also hast auch Provisionen bekommen. Also, wirklich nach Leistung auch bezahlt.
Ich war dann erst angestellt und dann haben die dann gesagt, ja gut, okay, der Junge weiß zwar wohl nicht so richtig, was er da macht, aber scheint zu funktionieren und dann habe ich dann auch Provisionen dazu bekommen und so nahm das dann seinen Lauf. Ja.
Also ist doch schon spannend, dass man im Vertrieb ja eigentlich, sage ich mal, das ist ja so ein ehrlicher Beruf, wie ich finde, dass man wirklich sehen kann, was bewirke ich dort und die Leistung sofort sichtbar ist in Form von Zahlen, ne? Und Zahlen lügen ja nicht, ne? Und das ist ja total spannend. Das ist ja, du musst jetzt nicht irgendwie dich gegen irgendjemanden intrigativ durchsetzen im Unternehmen, sondern einfach ganz knallhart Zahlen, Umsatz, ist ja auch eine ganz klare Sprache. Hat dich das angesprochen oder hat dir das manchmal auch so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, dass du plötzlich da so mit Zahlen leben musstest dort?
Nö, das nicht. Also Verkaufen ist ja das Fairste der Welt. Mhm. Und das ist schön, weil ich immer schon ein leistungsorientierter Mensch bin und das auch finde, dass mehr Leistung sich lohnen muss als eine Nichtleistung.
Cool.
Und das ist ja relativ simpel. Für mich zumindest in meiner Welt. Und ich hatte noch das Glück, dass ich aus Grund dieser wenigen Erfahrungen in meiner Ausbildung bei der Polizei ja auch einen Resilienzvermögen weiter mit aufbauen konnte. Also was ja dann auch im Verkauf nicht verkehrt ist. Mhm. Wenn man vorher schon mal mit Tiernamen angesprochen worden ist, ja mein Gott, ja, dann kommt man auch
ein bisschen Ablehnung, abgehärtet,
ja.
Ne?
Ja, so. Das also. Hat schon geholfen, fand ich. Ne? Also ist aber auch eine Typfrage. Also es hat einfach hier die richtige Portion Glück in den richtigen Umständen dazu geführt, dass ich meine Talente entdecken konnte und dann ausspielen konnte, erst im Vertrieb und dann von da aus meinen Weg einfach gestartet habe, weil das ist ja eine super Grundlage, etwas verkaufen zu können und die Fähigkeit zu haben, auch Verkaufsprozesse zu bewerten, aufzubauen, Menschen zu überzeugen, mitzunehmen. Das braucht man im Vertrieb, das braucht man im Unternehmertum, das braucht man in der Führung von Menschen. Ich habe immer als Aufgabe, andere von meinen Ideen zu überzeugen und sie freiwillig auf meinem Weg begleiten zu wollen. Ne?
Ja, cool. Und dann hast du gemerkt, Mensch, im Vertrieb, da geht's nach Leistung. Im Vertrieb kann man was werden. Das heißt, für dich war ja sofort auch irgendwie so ein Zug nach oben sozusagen da, dass du gesagt hast, so, Mensch, ich kann hier was erreichen und wenn ich merke, ich kann was erreichen, dann will ich das auch irgendwie. Wie ging es dann weiter? Also wie hast du sozusagen deinen Weg dann im Vertrieb beschritten und sozusagen ja einen erfolgreichen Vertriebsweg hingelegt?
Ich habe da erstmal weiter Akquise gemacht, Kaltakquise in den gelben Seiten im B2B-Bereich und habe da halt meine 150, 160 Protokolls am Tag gemacht. Krass. Und habe da erstmal so meine Sporen von der Pike auf, würde ich mal sagen, gelernt und verdient und auch angefangen, mich damit zu beschäftigen, was ist ein Einwand, wie kann ich den lösen, wie kann ich mein Verkaufsgespräch auch so gestalten, dass es mit geringeren Aufwand zu gleichen oder besseren Ergebnis führt. Dann habe ich die ersten Schulungen in-house gegeben, dass dann Kollegen auf mich zukamen, Mensch, wie machst du denn das? Und da kamen so die ersten zarten Versuche, dann da auch die Leute zu schulen und dann bin ich abgeworben worden, bisschen auch mit Geld, von einem Unternehmen, die Außenwerbeanlagen vertrieben haben, immer noch vertreiben. Und die suchten dort einen Key-Account-Manager. Mhm. Key-Account-Manager, das hört sich ja spannend. Was ist denn ein Key-Account-Manager?
Ja. Der hat den Schlüssel.
Ja, genau. Der Wärter vom Dienst. Und da habe ich dann Erfahrung aufbauen können. Ich habe ja vorher am Telefon gearbeitet, B2B-Bereich. In der Rolle als Key-Account-Manager dann auf einmal ein Gebiet zu verantworten, im Außendienst, so klassischen Außendienst dann auch Kunden, Großkunden zu verantworten, dann auch erste Mitarbeiterführung zu übernehmen. Und das war dann halt einfach so ein logischer Schritt, ne? Und dann war ich dort 2 Jahre und habe dann danach über einen Bekannten in die Energiebranche gefunden und da habe ich dann das weiter aufgebaut, habe dann, man würde sagen, COO, Chief Operating Officer, also das Tagesgeschäft geleitet, Vertriebsleitung gemacht, Schulungskonzepte aufgebaut und war aber wieder dann da immer noch angestellt. Und dann hat ein von diesem Unternehmen großer Kunde gesagt, wir wollen in-house jetzt ein Vertriebstrainer-Team aufbauen, was wir vorher immer zugekauft hatten. Mhm. Und da hörte ich dann meine Stunde schlagen und dachte, ja gut, ich war da mittlerweile 5 Jahre bei dem anderen Unternehmen. Warum nicht? Hab dann meine Zelte in Kassel, wo ich herkomme, abgebrochen, bin nach Oldenburg gegangen und hab dann bei dem Energievorsorger angefangen und dann kam Corona. Und Corona hatte ich dann dazu genutzt, zu sagen, ja, vielleicht ist es doch schön und eine gute Idee, nicht nur in einem Unternehmen zu arbeiten, sondern mit einem Unternehmen. Oder wenn ich schon in einem Unternehmen arbeite, dann sollte es dasselbe sein. Und einfach die Fähigkeiten, die ich erworben habe, nutzen, um mich einfach selbstständig zu machen.
Ja, das ist ja krass. Also das ist ja jetzt gar keine ganze, also ist ja überhaupt nicht logisch. Also weil, ja. Ich sag mal, das ist ja etwas, das eine ist, okay, Vertrieb, dann hast du gesagt, Führung ist so deine Passion geworden. Führung, Menschen befähigen, ausbilden und so weiter, aber dann den Schritt ins Unternehmertum, das ist ja eine ganz andere Nummer. Also das ist ja etwas, wo viele in Deutschland sagen würden, so ja, alles, aber bloß das nicht. Also wie kommst du dazu jetzt zu sagen, ja, Unternehmertum finde ich eigentlich auch geil.
Das war für mich, also du sagst, das war nicht so logisch. Für mich war es der logischste Schritt, weil ich die Freiheit mit den Möglichkeiten und dem Wissen, was ich mir zugemutet habe, nur damit nutzen konnte, um meine großen Ziele zu erreichen. Und damit meine ich jetzt nicht ausschließlich irgendwie finanzielle Ziele oder materielle, sondern einfach die Freiheit zu haben, Dinge so zu gestalten und umzusetzen, wie ich glaube, dass sie richtig sind. Und das kann man im Konzern halt einfach nicht. Mm-hmm. Und dieser Machtpoker, den kann man spielen, aber ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, mich da jetzt bis zum Renteneintritt daran zu beteiligen. Und dann kam wieder auch ein glücklicher Zufall dazu, dass der Philipp Borosch, mein lieber Freund und Geschäftspartner, den ich vor über 10 Jahren kennengelernt hatte, bei meinem ersten Aufschlag in der Energiewirtschaft, wir haben uns gefunden und zusammen ein Unternehmen gegründet. Damals hatte jeder sein eigenes Unternehmen. Und dann haben wir gesagt, lass uns das einfach zusammen machen. Und daraus ist die heutige Seals Group entstanden, wo wir als Vertriebs- und Beratungsunternehmen für Stadtwerke, ausschließlich für Stadtwerke und Energievorsorger arbeiten und dort die vertrieblichen Probleme lösen, indem wir selber Vertrieb für die machen, einen kleinen Teil Beratung machen, aber einen großen Teil halt einfach auch selber Vertriebsprojekte umsetzen und übernehmen. Und das war aber zur Gründung, und deswegen ist ja deine Frage berechtigt, ja gar nicht absehbar. Mhm, schau mal, ich habe mitten in Corona meinen sicheren Job, der 6-stellig dotiert war, der unbefristet war, aufgegeben.
Schon blöd.
Ja, meine Frau erwartet das erste Kind.
Ja, toll.
Und die hat schon gesagt, hör mal, das wäre schon gut, wenn das jetzt hier funktioniert. Ne? Also Experimente habe ich eigentlich keine Lust, aber vielen Dank auch an der Stelle, hat sie mich doch immer unterstützt.
Cool.
Und ich habe es einfach gemacht, ehrlich gesagt. Also ich habe natürlich jetzt das nicht blind irgendwie jetzt von heute auf morgen gemacht, habe mir schon einen Plan gemacht, aber dass der jetzt so überfüllt worden ist, das konnte ich natürlich damals nicht ahnen, weil wie gesagt, wir hatten mitten in Corona gestartet, danach kam die Energiekrise, Job aufgegeben, ich habe mit einem Gründerkredit meine GmbH-Einlage bezahlt und dann musste es sofort laufen und Gott sei Dank hat es das auch.
Wow, cool. Also würdest du sagen, Mut zum Risiko auch? Also ja. Auf der einen Seite sei so, ich sehe die Möglichkeiten, kreativ irgendwie selber zu gestalten, statt irgendwo in einem großen Unternehmen mitzuarbeiten, selber etwas gestalten. Auf der anderen Seite hast du aber gedacht, so ja, Risiko, und ich glaube, das ist auch eine wichtige Fähigkeit als Unternehmer, dass man natürlich nicht blind irgendwo reingeht, aber sag ich mal, kalkulierte Risiken auch irgendwo eingeht, oder?
Du sagst also kalkulierte Risiken. Ich habe immer den Mut gehabt, Situationen zu ergreifen, schnell genug zu sein und zuzupacken. Unter dem Risiko, dass es halt auch nicht schief gehen kann. Aber eine Sache hat mir extrem geholfen, und zwar, dass ich mir immer wieder bewusst gemacht habe, okay, was kann hier im schlimmsten Fall passieren? Mhm. Also die Fallhöhe, die ich habe, und auch selbst jetzt, wenn ich den Job jetzt aufgegeben habe und das hätte nicht funktioniert, ja, was soll denn passieren denn?
Was ist das Schlimmste, was passiert?
Genau, was passiert? Fange ich wieder von vorne an. Also du hast Schulden, gehst in die Insolvenz und bist total broke. Und dieses Szenario, sich einmal kurz vorzustellen, was ist denn dann, was soll denn dann passieren? Ja, genau, was soll denn dann passieren? Weil das, was ich im Vertrieb gelernt habe, das ist mein geistiges Eigentum. Das ist gespeichert und abrufbar für immer und für jede Zeit. Und damit kann man sofort wieder Geld verdienen. Das kann nicht gekündigt werden. Und das kann nicht insolvent gehen. Und das kann nicht versteckt werden. Und das kann nicht verloren gehen. Das kann auch niemand für sich beanspruchen und mir wegnehmen. Sondern das ist ja immer die Fähigkeit, die du nehmen kannst und wieder was Neues aufbauen kannst, in Verbindung natürlich mit einem strategischen Denken, dass man die Sachen nicht nur auf Glück beruhen lassen kann, sondern ich habe mich auch mit dieser Selbstständigkeit 3/4 Jahr intensiv beschäftigt, genau einen Plan gemacht, nächtelang mir Gedanken gemacht, wie kann was funktionieren, was ist, wenn das, also ich habe mir schon mehr Gedanken gemacht, als es vielleicht den Anschein macht, aber das Restrisiko bleibt natürlich. Und was ich für mich in Anspruch nehmen darf, ist, wenn es halt so ist, und ich habe auch schon viele Rückschläge gehabt, dann kann ich auch damit umgehen. Also mein Resilienzvermögen ist Gott sei Dank, auch weil ich mich damit auch viel beschäftige, sehr, sehr hoch, sodass ich sage, okay, wenn es halt nicht funktioniert, dann denke ich nicht darüber nach, warum das so ist, sondern denke dann gleich in Lösungen. Und das ist vielleicht so die wichtigste Botschaft, dass das darauf ankommt. Also wir in Deutschland sind ja Weltmeister darin, zu lamentieren, was nicht geht.
German Angst.
Ja, German Angst. Ja, es ist halt, und das bringt doch niemanden voran.
Ne? Ja, aber das ist schon krass, weil ich glaube, genau das macht den Unterschied zwischen Leuten, die halt ins Unternehmertum wechseln und die halt sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Dieses Restrisiko, wie du es nennst, was ja nicht unerheblich ist, einfach sich auch mal vorzustellen und zu sagen, okay, was kann im schlimmsten Fall passieren? Also diese diese Einstellung muss man erstmal haben, weil das bedeutet ja, du hast es jetzt so locker und nonchalant gesagt, so ja, dann bin ich halt broke und dann fange ich halt von vorne an. Aber genau das ist ja die Angst, die man dann hat, dass man sagt so, also wenn ich mir das vorstelle, nein, niemals im Leben. Würdest du sagen, also das wäre für mich auch mal eine spannende Frage, deine Antwort darauf, würdest du sagen, ich habe als Angestellter mehr Sicherheit oder als Selbstständiger?
Ja, also wahrscheinlich als Angestellter hat man schon mehr Sicherheit in dem Sinne, dass ich für Fehlentscheidungen weniger hafte und Verantwortung trage. Also wenn ich jetzt mich gründe und sage, ich gehe zur Bank, ich brauche mal irgendwie ein paar Mack, wenn ich die Ort bekomme, dann muss ich beide Nieren ins Schließfach legen und eine Bürgschaft abgeben. Und wenn es dann schief läuft, dann gibt es auch eine Geschäftsführer-Durchgriffshaftung und dann bist du halt einfach für deine Fehler genauso verantwortlich wie für deine Erfolge. Nur für die Erfolge gibt man es eher leichter zu. Und als Angestellter, ja gut, okay, selbst bist du ja in Top-Position, selbst das Top-Management, das wird ja nicht belangt für Fehler. Also deswegen die finanzielle Absicherung, die ist natürlich als Angestellter schon eine andere, aber es ist halt immer ein gewisser Rahmen, in dem man sich bewegt. Also diese großen Sprünge, die in Wachstum und nicht nur finanzieller Natur, sondern in vielen Bereichen möglich sind, die kann ich halt nur als in der Freiheit des Unternehmers wirklich ausspielen. Aber es ist auch eine trügerische Freiheit, auch hier. Ich kenne auch viele Unternehmer, die besser wären als Angestellte, also zumindest mal rein finanziell oder vom zeitlichen Aspekt, die arbeiten deutlich unter Mindestlohn, da wäre es manchmal klüger, zumindest wenn sie nicht darin aufgehen in der Tätigkeit, sondern sich eher mehr Ärger schaffen oder machen, vielleicht angestellt zu sein. Also deswegen ist es eine höchst individuelle Entscheidung. Und vielleicht noch ein Wort dazu, was so dieses Restrisiko anbelangt, mache ich mir selbstständig ja oder nein, oder fangen wir mal auf einer anderen Basis an, kündige ich meinen Job, der mir keinen Spaß macht, gehe ich mal einfach woanders hin, ja, wir müssen ja nicht immer nur die ganz großen Würfe sprechen, geht es doch oft einfach um so eine Art Gesichtsverlust. Also ich glaube nicht, dass die Leute wirklich ein Problem ausschließlich damit haben, bin ich jetzt pleite, weil was nicht funktioniert hat. Erstmal geben die Leute überhaupt gar nicht so viel rein, dass dieser Maximalfall eintreten würde, die wenigsten zumindest. Und das Zweite ist, auch da kämpft man sich wieder raus. Und mal ehrlich, also wenn ich jetzt hier 500.000 Schulden habe in Deutschland, ja, nach 3 Jahren, wenn ich mich vernünftig verhalte, bin ich wieder raus. Also ist doch ein Witz, ist doch wirklich lächerlich, da fange ich wieder von vorne an. Also im Worst Case, ne?
Ja, aber das muss man erstmal haben, so diese Einstellung, dass man sagt, im schlimmsten Fall passiert mir das halt. Und auch da, das ist interessant, dass du sagst, hat es am Ende eher etwas mit dem Selbstwertgefühl zu tun, ja, oder mit dem Gesichtsverlust, ja, wie du sagst, dass man sagt, so, was denken die anderen? Vielleicht ist das eher das Problem, dass man zu Erfolg verdammt ist, wenn man sich jetzt selbstständig macht, und dass das eher die Angst ist, dass man sagt, boah, was, wenn ich das nicht packe, und was denkt mein Umfeld, wenn ich dann, wenn es doch irgendwie nicht funktioniert, dass das wahrscheinlich eher das Problem ist.
Naja, in Deutschland, wenn es funktioniert, dann kannst du dir eins sicher sein, da kommt dann Neid und der Finger auf dich nach dem Motto, ja, wenn ich das und das, dann könnte ich ja auch, ne? Und vielleicht hat er ein Glück gehabt und wer weiß, wen er vielleicht über den Tisch gezogen hat. Und wenn du scheiterst, dann bist du dir Spott und Häme sicher. Also ja, es ist eigentlich egal, ob es funktioniert oder nicht, du musst dich einfach davon frei machen, so ist meine Einstellung. Und ich kann dir eins sagen, als ich aus dem Konzern raus bin und gesagt habe, ich kündige jetzt, ich mache mich selbstständig mit dem Corona. Da gab es die einen, die gesagt haben, das ist ein totaler Idiot. Der wird eh scheitern und sich ärgern. Es gab aber ganz viele, die nie offen, aber wo ich das weiß, dass es so ist und über Umwege immer erfahren habe, sich so lustig gemacht haben oder einfach so Spott und Häme nur übrig hatten. Guck dir den Idioten an, was der jetzt macht, hält sich für was Besseres. Jetzt will der sein angeeignetes Wissen zu Geld machen und ja, der wird sowieso scheitern, und vorne rum haben sie dir gesagt, ja, ich wünsche dir viel Erfolg, bist ja ein toller Typ, ne, und kaum hast du dich umgedreht, ne, dann haben sie dir eigentlich einen Tod gewünscht, ne, also böse gesagt. Das ist schon ein Phänomen, was mir immer wieder begegnet, muss man einfach mit umgehen, ist halt so.
Ja. Okay, ja, also ist halt so, aber ich glaube, viele können eben nicht damit umgehen. Lass mal kurz betrachten, was du da eigentlich geschaffen hast, du mit Philipp auch zusammen, dass ihr gesagt habt, wir haben dies, also erstmal Seals Group, wofür steht Seals?
Ist das ein Akronym für das, was wir tun, Seals, also Sales, Education, Leadership und Service.
Ja, geil, wusste ich noch gar nicht. Cool, ja. Cooles Akronym.
Deswegen frage ich auch. Also jetzt keine Anspielung auf etwaige Spezialeinheiten, auch wenn der Vergleich mit Spezialeinheiten ja gar nicht so schlimm ist. Ja. Wir haben in den letzten 5 Jahren die Seals Group aufgebaut. Und die Seals Group ist ein Vertriebs- und Beratungsunternehmen, spezialisiert auf die Energiewirtschaft. Also unsere Kunden sind Stadtwerke und Energieversorger. Und Stadtwerke und Energieversorger kommen auf uns zu, weil sie beispielsweise zu wenig Kunden haben, weil sie ein neues Produkt haben, was sie an den Markt bringen wollen, weil sie hinter Vertriebszielen hinterherhängen, weil das Sorgenkind vieler Unternehmen, aber besonders auch im Stadtwerkumfeld, ist eben der Vertrieb. Hat strukturelle Hintergründe, weil zum Beispiel Vertriebler, die im Stadtwerk arbeiten, wenig oder gar keine Provision oder gedeckelte Provision bekommen, weil es Vorgaben vom Betriebsrat gibt, die nicht immer vertriebsfreundlich sind. Es hat aber auch damit zu tun, dass ganz lange der Fokus nicht darauf lag, sondern dass man sich aus einer Monopolstellung heraus ausgeruht hat. Da war der Kunde auch ganz lange nicht Kunde, sondern Abnehmer. Ne? Sei mal froh, dass wir dich beliefern. Und die Welt, die hat sich jetzt schnell gedreht.
Fast schon wie so ein Beamtentum wahrscheinlich.
Ja, ja. Ja, hat sich schnell gedreht. Krass. Und jetzt kommen neue Player auf den Markt, die disruptiv sind, die auch wirklich Stadtwerke angreifen wollen oder ganz viele Marktanteile einfach abnehmen. Es hat sich fundamental die Versorgungssituation geändert. Wir sprechen von Prosumern, also jemand, der selber produziert und selber Kunde ist mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die Versorgungssituation ist eine ganz andere. Da passiert also ganz viel. Und diese Dynamik, die auch sich vertrieblich einfach abbildet und auch ein Kunde, der jetzt ganz andere Anforderungen hat. Ne? Also jeder Endkunde hat ein ganz anderes Verständnis, wie man als Kunde behandelt werden will, als noch vor 5 oder vor 10 Jahren. Diese Dynamik, die kann ein Stadtwerk selten so abbilden. Und deswegen gibt's Dienstleister wie uns, die dann mit einem Stadtwerk austüfteln, wie könnte man denn jetzt den Umsatz darstellen, wie könnte man ein neues Produkt einführen, wie kann man jetzt sicherstellen, dass die Vertriebsziele erreicht werden. Und wir setzen das dann auch selber um mit einem Handelsvertreternetzwerk aus 500 Handelsvertretern, mehreren Agenturen in ganz Deutschland. Und wir selber sitzen in Oldenburg mit knapp 50 Leuten und orchestrieren das letzten Endes.
Das heißt, ihr habt jetzt nicht direkt eigene Vertriebsmitarbeiter, sondern ihr schult die dann, die externen Vertriebsmitarbeiter, Agenturen und auch die Stadtwerke, und seid eher Dienstleister dann sozusagen.
Genau, wie so eine Art Projektdistribution. Ja, okay. Ne? Wir vergeben dann wieder Projekte ganz transparent, machen aber auch, ich möchte mal sagen, so eine Art Vertriebslaboratorium bei uns selber in Oldenburg. Das heißt, wir testen das an, was wir selber in die Masse, in die Breite ausbreiten wollen.
Mit dem Faxgerät dann.
Fachgerät, ja. Zum Beispiel haben wir noch nicht probiert, das wäre schon so außergewöhnlich, dass es vielleicht funktionieren könnte. Bräuchte man nur auf der anderen Seite ein Faxgerät, ja. Thermopapier.
Ja, genau. Ja.
Und so steuern wir, dass unsere Hauptaufgabe die Vertriebsmitarbeiter, die freien Handelsvertreter und die Agenturen bei uns zentral aus Oldenburg. Wir haben aber natürlich auch das Quality Management bei uns sitzen und auch selber Leute am Telefon, die Spezialprojekte dann abwickeln. Aber wir können es nur sicherstellen, deutschlandweit, dass wir Kundenaufträge annehmen und auch gut abwickeln können, dass wir Agenturen und Handelsvertreter haben, die auch in der Region vor Ort sind, weil das ist auch ein ganz unterschätzter Bereich. Wir brauchen Leute, die sich vor Ort auskennen, die Sprache der Menschen vor Ort sprechen, die so ein bisschen, man sagt dann, der Stallgeruch halt irgendwie. Ne?
Bayerisch, Plattdeutsch und so weiter.
Ja, ist schon was anderes, ob du jetzt den Sachsen nach Niederbayern schickst oder den Niederbayern an die Ostseeküste und das gilt es einfach zu berücksichtigen.
Du sagst projektbezogen, was sind so ganz klassische Projekte? Du sagst so, so sieht ein ganz klassisches Projekt bei uns aus.
Ja, klassisches Projekt kann sein, ein Stadtwerk möchte neue Kunden gewinnen im Bereich Commodity, also Strom und Gas, in dieser und jener Postleitzahl und dann schicken wir die Leute dorthin und die akquirieren dann vor Ort im Promotionstand, im Door-to-Door dann die Endkunden. Es kann sein, dass im Bereich Glasfaserausbau eine Stadt ausgebaut werden soll, dann betreiben wir vor Ort den Shop, dann bilden wir die Leute vor Ort aus, dass Kunden akquiriert werden, machen Bürgerinformationsveranstaltungen, wir generieren Leads für den Bereich Energiedienstleistung, also Photovoltaik und Wärmepumpe, die dann nachher zu Verkäufen führen. Wir haben auch selber Agenturen, die Photovoltaikanlagen dann verkaufen auf den Leads, die wir selber generiert haben. So, das sind so klassische Projekte, die wir umsetzen.
Jetzt hast du schon erwähnt, mit 50 Mitarbeitern in Oldenburg orchestriert ihr das Ganze. Das ist ja schon eine ordentliche Zahl, das ist ja kein kleiner Mini-Betrieb mehr. Ihr habt auch ein schönes Firmengebäude, seid ihr irgendwann umgezogen jetzt, ne? Wie lange ist es her?
Ich glaube, das dritte Mal jetzt umgezogen in den 5 Jahren und jetzt demnächst im März letzten Jahres.
März letzten Jahres, genau. Und 50 Mitarbeiter, das heißt, jetzt ist ja das Thema Führung für dich ja ganz nah und du hast ja auch ein Buch sogar darüber geschrieben, weil dich das einfach so gefesselt hat, dieses Thema und natürlich auch betrifft als, als Unternehmer. Ja. Führung im Unternehmen, was ist dort, sage ich mal jetzt, die neue Herausforderung? Du hast deine Wege aufgezeigt vom Vertrieb zum Key-Accounter, zum Ausbilder und so weiter. Und jetzt hast du plötzlich die Verantwortung oder Mitverantwortung für 50 Mitarbeiter. Was ist da jetzt anders an deinem Job, an deiner Arbeit?
Also mir liegt das Thema Führung am Herzen und deswegen auch, ja, habe ich hier das Buch geschrieben, um einfach meine eigenen Erfahrungen zu schildern, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir viel zu wenig gute Führungskräfte in Deutschland haben und die Frage der Führung auch immer die Frage des direkten Erfolges im Unternehmen einfach ist. Und ich habe selber so oft, ich bin einfach auch jemand, der viele schlechte Führungskräfte selber gehabt hat und da kann jeder, der hier zuhört, wahrscheinlich ein Lied von singen. Ja. Irgendjemand, also irgendeine Führungskraft gibt es immer, die man kennt, wo man sagt, boah, ne, also wenn ich an die zurückdenke, das war ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Und so einen kennt irgendwie jeder. Und mir ist es wichtig, dass wir da in eine Richtung kommen, dass Führung leichter wird und Führung im eigentlichen Sinne auch betrieben wird, nämlich Menschen zu entwickeln, groß zu machen, sie in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu begleiten und nicht klein zu halten oder in machtpolitischen Spielen im Konzern irgendwelche Dinge zu tun oder zu unterlassen, die niemanden nach vorne bringen.
Okay, das ist sehr interessant, weil man könnte ja auch sagen, Führung bedeutet einfach, ja, du bringst einfach Mitarbeiter dazu, das zu machen, was du willst.
Ja, könnte man so sagen. Aber ich habe festgestellt, in dem Maße, wie ich jemand anderen die Bühne biete, strahlt noch mehr Licht auf mich selber ab. In dem Maße, wie jemand selber für sich erkannt hat, warum er oder sie etwas macht und dabei das Gefühl der Selbstwirksamkeit hat, selber sich entwickeln kann, entfalten kann. Habe ich noch nie einen Menschen erlebt, der gesagt hat, ich bin unzufrieden. Die Leute sind immer nur dann unzufrieden, wenn sie keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen, keine Wertschätzung erfahren. Irgendwann an Punkt 10 kommt vielleicht auch das Thema mal Gehalt, aber das sind doch nicht die brennenden Faktoren. Es ist ja immer die gleiche Frage und ich glaube, da hat sich noch nie was dran geändert. Fühle ich mich gesehen? Fühle ich mich gewertschätzt? Kann ich mich einbringen? Wenn ich mich einbringe, hat das einen Impact? Wo kann ich mich weiter engagieren? Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der bei uns anfängt, der demotiviert ist. Und auch sonst nirgendwo. Okay. Jeder fängt motiviert an. Die Frage ist, was kann ich dafür tun, dass jemand nicht demotiviert wird? Ich kann aber selber keinen motivieren. Das muss schon jeder selber für sich sein. Und ich glaube zutiefst, dass das auch jeder Mensch ist. Nur der Punkt, an dem Menschen aufhören, an sich selbst, an ihre Ziele und an ihre Schaffenskraft zu glauben, ist halt ganz unterschiedlich. Beim einen kommt er früher, beim anderen kommt er später. Und es braucht immer einen Mentor, und das kann dann, sollte eine Führungskraft sein, der diese Menschen dann abholt, andere Optionen aufzeigt, sie auf diesem Weg begleitet, nicht klein macht, sondern groß macht.
Jetzt bist du Unternehmer und bist ja auch in dieser Firma davon abhängig, dass du gute Führungskräfte wiederum hast in deinem Unternehmen. Inwieweit kannst du das beeinflussen? Also du kannst natürlich schon in der Personalentscheidung kannst du natürlich einen Einfluss haben und sagen, ich hole mir die richtigen Leute an Bord. Da fängt es wahrscheinlich an. Aber was ist es noch, wo du sagst, da habe ich wirklich einen Einfluss, auch vielleicht gute Führungskräfte zu machen?
Zuallererst ist ja wichtig, wir sind ja selber viel wirkungsvoller, als wir oft glauben. Das heißt, die Macht des Vorbilds ist da sicher entscheidend. Mhm. Also wenn was nicht läuft, dann bin ich der Erste, der sich an die Nase fassen muss und überlegt, warum läuft es denn nicht? Ansonsten haben wir 5 ganz klare Werte bei uns definiert. Und anders als in vielen anderen Unternehmen hängen die jetzt nicht in tapetenlange Ausführungen sonst irgendwo und keiner hält sich dran, sondern das sind fest in der DNA verankerte Werte, und zwar Vertrauen, Verantwortung, Identifikation, Mitbestimmung und Konsequenz. Das gibt bei uns den Erfolg. Also Vertrauen, vertraue ich dir, das fängt schon mit vertrauensvollen Aufgaben an, dass Vertrauen auch heißt, ich lasse dich in deinem täglichen Schaffen machen, gib dir den Freiraum, aber lass dich in den großen Fragen nicht alleine. So. Das führt dann zur Verantwortung, also selber Verantwortung für dein Ergebnis übernimmst, nicht nur wenn es gut läuft, sondern und dann auch den Finger auf dich zeigst, sondern auch den Finger auf dich zeigst, wenn es nicht so gut läuft und sagst, dir ist die Sache wichtig, du nimmst sie dir an und du setzt die Sachen um nach deinem bestmöglichen Wissen und Können und befähigst auch andere, das zu tun. Das führt zwangsläufig zu Identifikation. Und das ist etwas, was viele meiner Meinung nach nicht verstehen. Ich kann mich nicht über einen Sommerfest oder irgendwelche Team-Events identifizieren lassen. Das passiert automatisch, weil ich Freude am Tun habe, weil ich einfach spüre, ich bin hier Teil eines Ganzen. Und Identifikation ist kein Konzept, was ich irgendwie erstellen kann, sondern das passiert durch Authentizität, durch die Freude am Machen, am Umsetzen. Und wer verantwortungsvolle Aufgaben übernimmt, wer Vertrauen genießt und auch gibt, wer identifiziert ist mit seiner Aufgabe, mit seinen Kollegen, mit dem Unternehmen, mit den Kunden, ja, der will mitbestimmen und der wird das auch tun. Und das Ganze muss dann auch in der Konsequenz münden. Das heißt, wer gute Arbeit macht, der muss gesehen werden. Wer schlechte Arbeit macht, der muss ein Feedback bekommen. Wir sind ziemlich schnell dabei, auch Mitarbeiter, wo wir den Eindruck haben, es passt nicht, auch das Feedback zu geben, dass wir uns Dinge anders vorstellen, Raum geben, das anzupassen. Immer unter dem Hintergrund, dass wir auch ausreichend Raum geben müssen, wie sieht das jemand anders aus. Man muss ja dann irgendeinen Konsens finden, Kompromiss finden. Und wir sind halt aber auch sehr schnell dabei zu sagen, okay, wir haben uns das gegenseitig anders vorgestellt, wir lassen Dinge nicht laufen, wir lassen keinen pinken Elefanten im Raum, sondern wir sprechen Dinge klar an und dann können wir die gemeinsam lösen.
Cool.
Ja, und das ist die Konsequenz, wenn es anders läuft als erwartet, aber natürlich auch die Konsequenz, wenn es genauso läuft wie erwartet oder besser, dann darf das kein Selbstläufer werden, so nach dem Motto, ja, läuft doch bei dir.
Also 5 Dinge hast du jetzt genannt, 5 Werte. Also das ist sozusagen dein Steuerrad im Unternehmen und ich finde das sehr interessant. Du hast auch schon gesagt, wir haben das nicht als irgendwie Tapete irgendwo hängen oder irgendwo nur im Besprechungsraum, so, weil es halt einfach geil aussieht.
Weil es eine Haltung ist.
Also ja.
Ich kann zwar so ein Kaizen oder sonst was aushängen oder so, das ist in Ordnung, aber noch viel machtvoller nach unseren Erfahrungen ist die Haltung, die Menschen im Unternehmen ausmachen. Und ich merke ja sehr schnell, gibt es da eine Deckungsgleichheit oder sind die Gemeinsamkeiten aufgebraucht, weil das, was ich sehe und erlebe, ist ganz anders als das, was mir hier erzählt wird. Und Menschen haben ein ganz feines Gespür dafür, ob das so ist oder nicht. Und wir haben uns immer daran orientiert und auch unbequeme Entscheidungen getroffen und nichts hinausgezögert. Also das ist eigentlich so der wichtigste Faktor, dass wir sofort entscheiden, und wenn wir feststellen, es war eine Fehlentscheidung, dass wir das auch wieder korrigieren und uns nicht zu fein waren, Fehler einzugestehen.
Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich so die größte Herausforderung im Unternehmen, wenn man solche Werte hat oder solche, wie man sagt, so nach diesen Prinzipien wollen wir hier arbeiten und die haben wir vielleicht mal irgendwie festgelegt oder vielleicht auch in einem Prozess festgelegt bekommen, auch mit externer Hilfe oder so. Das wirklich umzusetzen, ist ja, glaube ich, mit die größte Herausforderung, weil wenn es hart auf hart kommt, dann ist immer die Frage so, bleiben wir dann wirklich dabei? Also bleiben wir dann wirklich bei diesen Werten? Sind wir dann zum Beispiel wirklich ehrlich oder vertrauen wir Mitarbeitern wirklich? Oder ist es dann, wenn es hart auf hart kommt, nee, dann schiebe ich den Mitarbeiter beiseite, dann ist es erstmal vorbei mit dem Vertrauen, weil dann übernehme ich jetzt wieder. Weil das ist, glaube ich, so mit die größte Schwierigkeit, wirklich da dran zu bleiben, zu sagen, so diese Werte, die leben wir auch, da packen wir auch Fleisch auf den Knochen, das ist, hat bei uns irgendwie eine Bedeutung. Und das finde ich so interessant, dass du gleich die Beispiele mitgeliefert hast, dass du gesagt hast, also es Vertrauen bedeutet bei uns und dann sagst du, okay, oder Identifikation ist halt mehr als nur ein Sommerfest und so weiter. Das ist ja wahrscheinlich dann so das Erfolgsrezept, dass man Werte auch wirklich ins Unternehmen reinkriegt. Also ja, ich frage mich halt immer, wie kriegt man das hin? Weil es ist schon schwer, glaube ich, das dann wirklich auch zu leben, weil es irgendwann die Situation kommt, wo man vielleicht seinen eigenen Werten misstraut und sagt so, ja, können wir das wirklich so durchziehen oder wollen wir am Ende doch mal nicht ganz so viel vertrauen, zum Beispiel den Mitarbeitern.
Ja, das ist spannend. Also erstmal der Ausgangspunkt meines Führungsverständnisses ist, dass ich es anders und besser machen wollte als die schlechten Führungserfahrungen, die ich selber gesammelt habe. Und das ist immer ein Prozess und das gelingt mir mal mehr und mal besser. Mal besser und mal schlechter. Und da habe ich mal mehr und mal weniger Fokus drauf, aber es ist immer Teil des Ganzen, was uns begleitet. Und man muss sich dann auch eingestehen, dass man wahrscheinlich mindestens genauso viel falsch wie richtig macht. Und wenn sich Werte und Ansichten ändern, gehört das halt dann auch damit dazu. Wichtig ist, dass man die Leute nicht vor verschiedene Tatsachen stellt, sondern dann halt auch mitnimmt auf die Reise. Und dann sind ganz viele zu Veränderungen bereit. Und Transparenz ist halt einfach der Schlüssel, ne? Also wenn ich alles in meinem stillen Kämmerlein ausmache und dann was anderes mache, als ich vorher gesagt habe, das ist dann halt natürlich schwierig.
Wie würden deine Mitarbeiter dich als Chef beschreiben?
Ja, ich würde mal sagen, ruhig, so eine gewisse Besonnenheit, Klarheit. Sicher bringe ich auch die Stärke mit Sachverhalte, auch komplizierte Sachverhalte zu erkennen, zusammenzufassen, wiederzugeben und auch einfache Lösungen für recht umfangreiche, komplexe Aufgaben zu erstellen und in kleinteilige runterzubrechen, sodass dann die große Aufgabe kleinteilig runtergebrochen und damit umsetzbar wird. Und wir haben ja das große Glück, dass der Philipp und ich, mein Geschäftspartner und ich, ja ganz klar aufgeteilt sind im Unternehmen. Wir vergleichen es immer wie ein Schiff. Auf dem Schiff gibt es so einen Mast und so einen Ausguck und da oben sitzt dann Philipp und der ist für den Markt zuständig und fürs Produktmanagement. Er hat ein ganz feines Gespür, was auf diesem Energiemarkt los ist. Hat auch große Freude daran, noch größere Freude als ich, diesen Markt zu beobachten. Und der ruft dann beispielsweise 5-mal Land in Sicht. Also neuer Kunde, neuer Markt, irgendwas ist da interessant. 4-mal davon stimmt das auch und 2-mal davon gehen wir dann an Bord, weil diese Information, die er dann quasi nach unten ans Deck wirft, die landet dann bei mir und ich sorge dafür, dass diese Ideen, diese Gedankenexperimente, das, was Philipp da sieht, in Taten umgesetzt werden, also in strategischen Planungen nicht nur skizziert, sondern auch vollzogen wird. Also ich kümmere mich darum, okay, mit wem gehen wir da an Land? Was wollen wir da? Wie lange bleiben wir? Brauchen wir Beiboote? Brauchen wir Proviant? Was machen wir da? Und so weiter. Und das ist eine gute Aufteilung.
Das ist eine gute
Aufteilung. Aber jetzt zu deiner Frage der Beschreibung. Ich denke, das wären so die wichtigsten Punkte. Aber das ändert sich natürlich auch. Ne? Also mit 10 Mitarbeitern bin ich eine andere Führungskraft als mit 20 und eine andere als mit 50. Also Mitarbeitern. Ne?
Jetzt hast du ein Buch geschrieben, Leadership und, oh, jetzt hilf mir nochmal mit dem Titel.
Das ist nicht Leadership, hier. Klarheit statt Chaos heißt
der Titel, genau. Klarheit statt Chaos, spannender Titel. Wir packen es in die Beschreibung mit rein. Am Ende sind, glaube ich, irgendwie 100 Tipps nochmal. Also du hast ja irgendwie vollgepackt bis sonst wohin das Buch, was du da so alles so reingepackt hast. Vielleicht kannst du, um das mal so ein bisschen anzuteasern, vielleicht mal so ein paar Sachen rausnehmen, wo du sagst, so ja, darum geht's in dem Buch.
es ist wenig Prosa, also es ist wenig irgendwie Storytelling, weil mir ist es wichtig, dass es wirklich ein Nachschlagewerk ist, was sofort hilft in Führungssituationen, die ich lösen möchte. Mhm. Beispiel, welchen Mitarbeiter stelle ich ein oder welchen Voraussetzungen, ja oder nein, was mache ich, wenn ich da irgendwie Zweifel habe? Welche Fragen stelle ich im Bewerbungsgespräch ganz konkret? Welche Fragen haben mir geholfen, dann herauszufinden, ob jemand zu uns passt oder nicht? Das heißt, wir sprechen von der Frage, wo finde ich überhaupt Recruiting meinen ersten, meinen zweiten, meinen zehnten, meinen 50. Mitarbeiter? Mhm. Auf welchen Wegen finde ich den? Was kostet mich das auch? Wie kann ich das vielleicht auch hier und da effizienter gestalten? Ganz wichtiger Baustein in dem Buch ist neben dem Recruiting auch die Auswahl der Mitarbeiter, sondern es kommt ja nicht nur darauf an, wen habe ich in meinem Trichter, sondern wen nehme ich dann auch wirklich mit auf die Reise mein Unternehmen rein, weil die Mitarbeiter bestimmen halt auch einfach die Kultur des Unternehmens. Das sind ja quasi die Leuchttürme, das sind die Multiplikatoren eines Unternehmens und da ist Obacht geboten, dass ich die richtigen Leute onboarde. Also nicht aus einem Mangel heraus onboarde, sondern aus einem Überfluss sage, das ist genau der Richtige. Das wäre zumindest das Wunschszenario. Dann geht es um das Thema Onboarding. Das ist wahrscheinlich einer der unterschätztesten Themen, dass man sagt, so jetzt ist er da, und dann kommt er und dann steht er da und hat vielleicht keinen Laptop, keiner weiß, dass er da ist und mit so einem Schulterklopfer, ja Mensch, hier Peter, weiß er, wie der Hase läuft, jetzt aber Vollgas. Ne? Und dann zwei Wochen später, ja was ist los? Ich dachte, du wolltest hier performen.
Ja. Ja, ja.
Nein, Onboarding muss Struktur haben, muss klar sein, muss definiert sein. Und dann geht's in die wirklichen Führungsaufgaben rein. Und Führung bedeutet für mich nach meiner Meinung drei Dinge. Informationen sammeln, indem ich ganz viele Gespräche führe, ganz offene Augen habe, offen durch die Welt laufe, Menschen beobachte und einfach sämtliche Informationen, die mir zur Verfügung stehe, die ich sehe, einfach sammle. Mhm. Das zweite ist, dass ich die Informationen bewerte. Ja, also zum Beispiel, gestern war der so drauf, heute so drauf, gestern hat er so gemacht, heute macht er so. Warum macht er das? Warum macht er das anders? Und das dritte ist, dass ich Informationen vernetze. Mhm. Also sammeln, bewerten und vernetze. Mhm. Und daraus meine Rückfolgerungen und Entscheidungen ziehe. Mhm. Weil das wichtigste Gut einer Führungskraft ist ja der Informationsvorsprung. Eigentlich hat ja keine Führungskraft was anderes als einen Informationsvorsprung.
Spannend,
und die Legitimation halt, Informationsvorsprünge in Entscheidungen umzusetzen und diese Entscheidungen auch durchzuführen, disziplinarisch oder fachlich. Aber eigentlich ist es nicht mehr. Mhm. Deswegen ist ja der große Krux, dass eine Führungskraft, nur weil es auf dem Titel steht, der nicht automatisch eine Führungskraft ist, die als Führungskraft wahrgenommen wird.
Mhm.
Ja, das sind eigentlich so die drei wichtigsten Punkte, die mich im Tagesgeschäft begleiten. Menschen beobachten in ihrem Verhalten, das zu bewerten und ganz oft einfach auch Feedback geben. Ich glaube, das ist das unterschätzteste Thema im Führungsalltag. Ja. Gib doch einfach den Leuten Feedback. Was machen sie gut, was machen sie nicht so gut? Was habe ich mir anders vorgestellt? Mhm. Wie geht's dir, wie geht's mir? Ja.
Ja.
So, da fühlen sich die Leute auch schon geführt. Und der letzte Punkt ist in dem Buch noch das Thema Kündigung. Ich finde das total wichtig, dass es angesprochen wird, weil Kündigung ist auch immer eine Möglichkeit, sich neu zu orientieren als Unternehmen, weil ich zum Beispiel weiß, der ist jetzt gekündigt, ich weiß aber ganz genau, wen ich jetzt einstellen will und wen ich brauche, weil ich diese Position jetzt viel besser
definieren kann, was ich gelernt habe.
Also sowohl von der Stellenbeschreibung als auch von der Person, wen will ich, wen will ich nicht mehr. Aber auch für die betroffene Person selber müssen wir es auch mal als Befreiungsschlag sehen, jemand, der das Gefühl hat, er ist hier am falschen Fleck, den ich einfach weiter in meinem Team belasse. Das ist auch eine Form von Mobbing.
Mhm. Ja.
Und Leute brauchen manchmal auch die Abnahme einer Entscheidung, um sich neu aufstellen zu können.
Cool. Ja, schaut mal unbedingt rein in das Buch von Aaron Brück. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Aber warum? Weil es halt auch so spannend ist, weil du ein Mann der Praxis bist. Einer der wenigen, die halt auch wirklich als Unternehmer das Ganze auch umgesetzt haben. Vom Vertrieb her angefangen mit einem Faxgerät und wirklich in die Führungsaufgabe und in die Verantwortung reingewachsen bist. Auch sehr viel praktische Dinge auch wirklich rüberbringen kannst, sehr viel Erfahrung hast. Unternehmen könnte ich ja auch buchen und sagen so, also vorausgesetzt natürlich, dass du Zeit hast, kann man dich auch als Keynote-Speaker dann, weil das auch so ein bisschen deine Passion ist, zu sagen, ich möchte das gerne weitergeben. Das merkt man auch so ein bisschen auch hier in diesem Podcast. Du hast tatsächlich etwas zu sagen und insofern kann man dich auch als Keynote-Speaker dann buchen, ne?
Genau, dann und wann, immer wenn das passt, stehe ich auch gerne zur Verfügung für Events, Vertriebstagungen, Firmenveranstaltungen und spreche da einfach aus meinem Alltag, was ich so erlebe und wie wir es einfach geschafft haben, ein Unternehmen aufzubauen, was ja auch letztes Jahr ausgezeichnet worden ist, als auf Platz 19 der 500 schnellstwachsenden Unternehmen in Deutschland, Financial Times, auf Platz 149 sind wir jetzt ausgezeichnet worden von den 1000 schnellstwachsenden Unternehmen in Deutschland. Wir haben es von der grünen Wiese also geschafft, jetzt auf achtstelligen Umsatz, Jahresumsatz zu kommen. Wow. Und das ist eine Leistung, auf die wir stolz sind, wo wir auch wissen, das ist nichts, wo wir uns am Applaus des Tages orientieren, sondern auch wir sind ein Werdender und wollen diesen Erfolg natürlich auch weiter vorantreiben. Und ja, auch darüber spreche ich dann gerne, wenn ihr das mögt.
Perfekt, super. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Aaron, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute im Sales-Podcast dabei zu sein. Wir werden all das, was ihr heute hier gehört habt, war vielleicht ein bisschen viel, ein bisschen auch was verlinken. Also Aarons Buch werdet ihr finden in der Podcast-Beschreibung. Ihr werdet seine Webseite finden und ja, vielleicht guckt ihr auch mal auf der Firmenseite vorbei. Und wenn ihr sagt, so Mensch, ich suche auch einen Job im Vertrieb, ja, wahrscheinlich sind da auch noch ein paar Jobs zu finden, wenn ihr dort mal raufschaut. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier mit dabei warst, lieber Aaron Brück.
Herzlichen Dank, gerne.